Der Goiner holt den Spielplatz als Dreh.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Ja, da sind wir wieder nach einem spektakulären deutschen Meisterschaftswochenende. So viel Futsal auf einmal hatten wir ja schon lange Zeit nicht. Und heute wollen wir auch größtenteils mit dem Turnier weitermachen. Und mit mir meine ich einmal euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
Ja, hallo Daniel und hallo allen zusammen. Du sagst es schon, wir sind noch ganz, ganz betrunken dieses ganzen Futsals des Wochenendes.
Ja, das ist sehr geil. Das passt ja wirklich, denn so viele Tage, wir jedenfalls bei uns in der Mr. Futsal-Gruppe sind ja gar nicht mehr aus dem Schreiben rausgekommen. Ich erinnere mich noch, sogar vorgestern oder gestern, als wir noch 20, 30 verschiedene Szenen hin und her geschickt haben, oder?
Ja, wir haben uns schon mit der Analyse beschäftigt. Also ich denke auch, um das schon mal vorab hier vorwegzunehmen, ich denke, wir werden nochmal im Laufe der nächsten Wochen eine videobasierte Analyse veröffentlichen zu bestimmten Szenen. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also es ist eine total interessante DM gewesen in der Hinsicht, mit Stärken und Schwächen, mit sehr viel Lernpotenzial für den deutschen Futsal. Und ich denke, wir können das versuchen, mal zusammenzufassen und bestimmte Kategorien taktisch da mal besprechen, um da mal wieder neue Perspektiven auf diesen Sport zu werfen und auch Detailarbeit nochmal. Also ich glaube,
gut, die hatten lange nicht das Format.
Das letzte Mal war Deutschland gegen Schweiz. Das Quali-Spiel ist ja schon ein bisschen länger her. Aber sollte man wieder machen. Ich glaube, die deutsche Meisterschaft bietet genug Material, so viele geile Spiele und ich hätte Bock drauf. Ich glaube, wir können es machen.
Ja. Was haben wir sonst geplant? Erklär doch mal unseren Hörern, was wir uns heute vorgenommen haben.
Was wir noch geplant haben. Also erstmal muss man sagen, was haben wir Neues? Wir haben ja, also alle, die es noch nicht gehört haben, die nur unsere Podcasts verfolgen, vielleicht bei Spotify oder sonst was, wir haben ja am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft ein Live-Talk-Format eingeführt. Und zwar haben wir schon drei Episoden gehabt, an jedem Turniertag ab Viertelfinale an. Und zwar den Paralleler Live-Talk, also der Mr. Futsal Live-Talk. Paralleler. Was das bedeutet, haben wir schon da kurz angesprochen, beziehungsweise sollte man recherchieren. Wir können auch gerne auch mal sicherlich was zu sagen, wenn nochmal eine Frage kommt. Aber das hat richtig Spaß gemacht aus meiner Sicht. Also mit euch, mit dir, mit all den Gästen. Wir hatten zu Gast, hatten wir am Wochenende Daniel Jagenburg von Fortuna Futsal. Wir hatten Philipp Pless vom deutschen Meister jetzt, vom neuen deutschen Meister vom TSV Weilendorf. Zudem haben wir auch vom TSV Weilendorf Manuel Fischer gehabt. Der war beim zweiten Talk dabei, inklusive dann auch dabei Ono Saglam von den HSV Panthers. Also beide Finalisten haben wir am Abend vor dem Finale vor die Kamera und vor das Mikro gekriegt und haben mit denen darüber gesprochen. Und am Finaltag haben wir dann mit zwei Halbfinalisten und unserem Rekordnationalspieler Memosch Söser und dem Trainer und unseren guten Bekannten Christian Wölfelschneider vom TSG 1846 Mainz gesprochen. Und das waren drei Formate, die haben richtig Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zur Bundesliga-Relegation, die am Wochenende ist, vielleicht im Nachgang, weil am Wochenende haben wir leider keine Zeit. Das hier kommt ja auch um 18 Uhr raus am Samstag, ne Daniel, stimmt's?
Ja.
Genau. Da sind wir beide unterwegs und wir können jetzt auch nichts über die Bundesliga-Relegation sagen, wer hier gespielt hat, wie. Also wir können natürlich gleich als News sagen, wer gegen wen gespielt hat an diesem Samstag, aber wir können keine Ergebnisse nennen. Wir sind nämlich jetzt Donnerstagabend. Das ist unser Termin für die Podcast-Aufzeichnung. Aber im Nachgang könnten wir vielleicht im Laufe der Woche am Abend nochmal live gehen mit, im besten Fall kommt er dazu, jemanden vom Relegationssieger. Und vielleicht noch jemanden, der sich mit der Expertise zum Sport noch daran beteiligen will. Also das wäre eine coole Geschichte. Paralleler, der Mr. Futsal Live Talk. Nächste Folge wahrscheinlich dann im Laufe der nächsten Woche zur Bundesliga-Relegation.
Ja, super. Dann nochmal an alle, die Formate sind oder die drei Aufnahmen sind auch online bei YouTube. Könnt ihr euch also nachträglich anhören. Sind auch viele schöne Informationen von den Nationalspielern dabei. Ist eigentlich wunderbar. Ja, dann Outline heute. Trotzdem für alle, die jetzt reinhören. Also wir wollen erstmal News machen. Dann, jetzt schon mal teasern, kommt unsere Top 15 Pick aus der deutschen Meisterschaft. Also dranbleiben, durchhören. Und am Ende, glaube ich, machen wir nochmal einen kleinen Outlook auf den, ja, etwas kuriosen, ärgerlichen, jeder hat eine andere Perspektive, Elias Saad-Fall während der deutschen Meisterschaft. Diese Sperre, die dann doch keine war und aber für sehr viel Verwirrung in der Szene gesorgt hat. Da wollen wir auch noch einen Blick drauf werfen. Oder? Ist das unser Outline für heute?
Ja, wir können da mal eine Einordnung geben, weil es ist vielleicht gar nicht so dramatisch auf den ersten Blick, wie es sich an...
Nicht erzählen, Sebastian.
Ja? So, pass auf.
Einfach oder? Weitermachen.
Pass auf. Nicht so dramatisch, aber doch vielleicht auch nicht regelgerecht gewesen. Wir werden sehen. Also es gibt verschiedene Perspektiven. Lass uns da mal... Es könnte ein Knaller werden. Einige sprechen vom Skandal. Wir werden das einordnen können. Und Daniel, übrigens... wer weiß, vielleicht hat irgendjemand, der den Podcast hört, gar nicht die deutsche Meisterschaft mitgekriegt. Daniel, kannst du uns noch mal sagen, wer ist deutscher Meister geworden?
Das weiß ich doch gar nicht. Nein, natürlich. Es war auch unser Pick, meine ich. Unser Tipp, TSV Wallimdorf, im Grunde wirklich verdient.
Ich habe das nicht verstanden. Kannst du das noch mal sagen?
Nein, ich sag's jetzt nicht noch mal. Das muss ich schon wieder zahlen.
Das TSV war eine 1-Euro-Kasse,
glaube ich. Wallimdorf, oder? Wallimdorf. Oder Wallimdorf. Ist das richtig?
Ja, wir haben nämlich jetzt die TSV Wallimdorf Spendenkasse. Ne, Daniel, alle Zuhörer, auch im Podcast, immer genau hinhören, wenn er Wallimdorf sagt, weil er sagt manchmal Wallimdorf. Das ist, wir haben alle unsere
ich fühle mich diskriminiert als Ostdeutscher. So,
habe ich jetzt aber gesagt. Und, diskriminiert, weil du jetzt auch noch, ich glaube, du hast schon 3 Euro in der Kasse. So, und die TSV hat sich auch gemeldet per YouTube. Die wollen diese Kasse am Ende des Monats verdoppeln. Also gib Gas, Daniel, vielleicht kriegen wir... Zwei
Stunden mitzählen.
Ja, ich bin dabei. Also für diesen Monat haben wir schon mit der Verdopplung 6 Euro. Ja.
Okay.
Schön. Na gut. Aber was gibt's denn sonst noch für News? Wir haben ja nicht nur deutsche Meisterschaft gehabt. Da werden wir uns ja gleich noch intensiv mit auseinandersetzen, wie du schon sagtest. Top 15. Auch wir haben kategorisch analysiert. Einzelne Spieler. Wir haben für uns den besten Spieler des Turniers gewählt. Wir haben den besten Torwart des Turniers gewählt. Und wir haben den besten Young Player auch gewählt, weil wir natürlich zukunftsorientiert sind.
Aber komm doch gleich erst, Sebastian. Jetzt machst du aber hier die Heidi Klum. Und ziehst es raus. Komm, lass mal mit den News anfangen. Beginnen. Also, erste Sache, ganz interessant auf einmal. Ich wollte mich darüber reden, dass die LNFS England einen ganz interessanten Artikel gepostet hatte bezüglich des Livestreams in der Liga. Und dieser Beitrag, sehe ich gerade, wo ich nochmal draufschauen wollte, ist gelöscht von der LNFS England-Seite. Und in diesem Beitrag ging es darum, dass man YouTube-Zahlen, Zugriffszahlen der aktuellen Liga kommentiert hat, der aktuellen Futsal-Liga in England. Und ich war ja erstaunt und war von 200 bis 300 Views irgendwie pro Spieltag die Rede, die auch abfallend waren. Und dort hatte man sich positioniert, dass man eher Highlights posten möchte und nicht jedes Spiel live irgendwie dort produzieren möchte, also aus Sicht der LNFS. Die Clubs selber könnten produzieren, aber nicht die LNFS. Aber ich war erschreckt über die Zahlen, aber auf der anderen Seite glaube ich, wir oder einige könnten die Zahlen der YouTuber in Deutschland für die Bundesliga etwas überschätzen, weil einmal, wer schaut das denn? Die Futsaler sind meistens dann selber im Spielbetrieb, Fußballer sind auch im Spielbetrieb. Die Interesse aus der Region haben, sind in der Halle. Also vielleicht ist das völlig normal, dass es in den Streams nur 200 Zuschauer geben wird. Was denkst du denn?
Also 200 Zuschauer, ich glaube bei der LNFS, ich habe den Artikel ja auch durchgeschaut, interessant übrigens, dass er jetzt gelöscht wurde. Mhm. Da ging es ja darum, dass an einem Wochenende insgesamt, ich glaube, um die 200 Viewer waren, live. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Zahlen, die wir bei den Nationalmannschaftsspielen haben, ne, bei den Länderspielen, da muss man natürlich sagen, da hatten wir gegen die Schweiz bei der UEFA-Quali, ich glaube, knapp 70.000, die zugeschaut haben. Und im Nachgang haben wir jetzt, glaube ich, über 116.000, glaube ich, waren es, on top im Nachgang. Man muss natürlich hier auch unterscheiden zwischen YouTube und DFB-TV. Ne? Das sind auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich gehe von deutlich mehr Zuschauern aus für die Bundesliga. Das ist meine Perspektive. Warum? Weil wir wenn wir es über DFB-TV beispielsweise streamen, wenn das der DFB macht, dann ploppt das bei allen Fußballfans auf, die DFB-App beispielsweise haben. Und dadurch Live-Sport, ganz ehrlich, Live-Sport mit einem Ball und 2 Toren. Also da gucken wir auch, wenn es dritte Liga Fußball ist und Futsal. Also ich glaube sogar, es hat sogar Potenziale, um Leute für den Futsal zu catchen. Ne? Mhm. Also DFB-TV kennen wir. Wenn es über YouTube kommt, dann musst du es gut vermarkten, weil du musst es ja an den Mann bringen. Weil wer sucht denn schon in dem Moment live nach Futsal?
Ja. Es ist natürlich ein Nachteil für die NFS England, die ja dann nicht auf das System der FA zurückgreifen können, wie wir im DFB, sondern über ihre eigene Plattform. Und dann greifst du nur die ab, die du jetzt schon gesagt hast, die ganz konkret danach suchen. Das könnte für uns ein Riesenvorteil, sind wir wieder beim Vorteil DFB für den Futsal. Ja, ich glaube auch, da gibt es Synergieeffekte. Es wird spannend sein, zu sehen, wie groß die sind und vor allen Dingen die Zugriffszahlen zu sehen, denn das ist natürlich etwas, was ein bisschen etwas schade ist bei DFB TV, dass wir keine Informationen über die Seite selbst bekommen.
Aber ich würde es dir einfordern. Also das ist ganz wichtig, weil du gibst deine Marketingrechte ab, ne? Also du gibst ja deine Bildrechte ab als Verein an den DFB. Und aus meiner Sicht müsste dann auch in einer Art DFL gegründet werden, Interessenverband der Vereine, die dann sowas auch juristisch einfordern, dass solche Zahlen kommen. Aber ich denke,
das mal lieb fragen, Sebastian.
Ja, ich sag nur, wir können das nicht einsehen und der DFB hat diese Marktrechte jetzt bekommen. Und das heißt, es ist ein Geben und Nehmen und jetzt solche Zahlen müssten eigentlich von alleine, ich will ja auch ein bisschen hier und da mal Druck aufbauen. Der DFB muss damit umgehen, das ist der größte nationale Sportverband der Welt, der will eine Futsal-Bundesliga, der muss Transparenz schaffen, was das angeht. Und die Zahlen sind immens wichtig für die Futsalvereine, auch um ihren eigenen Marktwert zu gestalten. Ne? So, und das ist so wichtig, damit du deinen Sponsoren zurückgeben kannst, den Brustsponsor beispielsweise, wie viele Leute dich sehen. Das ist immens wichtig. Der DFB über DFB-TV muss die Viewerzahlen intervallmäßig dann, ne, beim Live-Kontext, dann nach einer Woche, nach 4 Wochen, ne, und dann nach einer Saison hast du wunderbare Evidenz, Daten, mit denen du arbeiten kannst, mit denen du planen kannst, und das ist sehr wichtig, dass da auch schon kurzfristig so die Entwicklung abzuzeichnen ist, damit die Vereine sich orientieren können. Das ist sowas von wichtig und deswegen aus meiner Sicht DFB dazu verpflichtet, das transparent gegenüber den Vereinen zu gestalten. Wenn es nicht gemacht wird, ist es vielleicht notwendig, dass Interessen der Vereine vertreten werden gegenüber dem DFB. Mhm.
Ja, dann haben wir ein paar, ja, schon erste Schock-News aus Westfalen, vom westfälischen Futsal. Dort scheint es sehr, sehr wenig Rücklauf zu geben auf die neue Westfalen-Liga, also unter der Regionalliga West. Wir hatten ja in einigen Podcasts über die letzten Monate immer wieder spekuliert, wie groß wird der Impact des verlorenen Corona-Jahres sein auf den deutschen Futsal, auch ein Link zur deutschen Meisterschaft, ganz wenige neue Jugendspieler, ja, weil uns fehlt ja 1,5 Jahre Rekrutierung und so wie es jetzt aussieht, als erstes Zeichen, was ich aus der Community kenne, gibt es dort wenig Rücklauf auf die Anfragen zu den Teams in Westfalen.
Ist interessant, jetzt fragen sich die Zuhörer, warum reden wir über Westfalen? Westfalen ist der Geburtsort des deutschen Futsals, wenn man so will. Ne? Also in Münster, Pioniersarbeit mit die Ersten, die wirklich ernsthaft Futsal betrieben haben. Und Westfalen ist auch der Verband, der lange Zeit als Landesverband Vorbild galt für den Futsal. Das hört sich immer so doof an, aber ich bin ja selbst dort tätig als Auswahltrainer und auch lange Zeit in der Konzeption der Westfalenliga. Und 2012, 2013 gab es ja diesen Pick, diesen Boom im deutschen Futsal. Mhm. Warum? Weil man auf einmal in Westfalen eine Westfalenliga hatte mit 20 Teams. Das ist hochgeschossen. Und jetzt sieht man stets, also ich bin jetzt auch, ohne es falsch auszudrücken, aber damals mit Goran Novakovic und ich, wir haben da halt viele Staffeln entsprechend halt auch begleitet. Also 2 Staffeln und die Vereine begleitet. Aber aktuell, möchte ich nochmal auf unseren Jahresrückblick-Podcast, wo wir die Zahlen zu den Teams veröffentlicht haben. Aktuell sehen wir tatsächlich die Thesen, die wir damals aufgestellt haben, dass wir einen Rückgang haben werden, oder die Sorge, die wir hatten, sieht man jetzt sogar in Westfalen.
Auch der Futsal-Entwicklungsbericht Deutschland 2021 auf unserem Blog nochmal, da haben wir es ja auch ein bisschen kommentiert.
Ja, aber warum ist das so spektakulär in Westfalen? Wir haben da einfach jetzt, also ich sage ja nicht, weil ich die Information bekommen habe. Ich bin ja nicht in diesem Verteiler drin. Ich mache ja keine Organisation mehr für die Liga. Wir haben das von jemandem zugesendet bekommen haben die E-Mails dann einmal uns angeschaut und gesehen, oh, die haben gefragt per E-Mail, kam keine Rückmeldung, wollten eine Videokonferenz machen, musste jetzt verlegt werden aufgrund der zu wenigen Rückmeldung. Jetzt wird also nochmal eine Abfrage gestartet. Jetzt ist von mir die Frage, Daniel, also ohne, wir müssen das jetzt nicht diskutieren, ist ja nur eine News, ne? Aber reicht da ein E-Mail-Verteiler? Was würdest du sagen?
Ja, schwer, was man halt aufbaut. Was man in Sachsen-Anhalt, nochmal der Podcast auch mit Sachsen-Anhalt vor einigen Wochen, mit Frank Reller, dort versucht man sehr, sehr aktiv, um eine Liga zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass das in Westfalen passiert. Kann ich mir kaum vorstellen, dass man alle Fußballvereine irgendwie an den, oder eine bestimmte Auswahl wenigstens an Fußballvereinen an den Tisch holt, aktiv um die Teilnahme wirbt, aktiv die Vorteile präsentiert. Das kann ich mir kaum vorstellen. Mhm. Ja, es ist Corona. Wir werden die Auswirkungen sehen. Ich bin am Niederrhein gespannt. Ich weiß auch vom Niederrhein schon, dass ein, zwei Teams zurückziehen. Ich weiß von zwei, drei Teams, die so ein bisschen schon überlegen, die Probleme haben, wo man eben noch nicht weiß, wo man steht. Das wird eine harte Probe unterhalb der Bundesliga. Ja, ja. Sind wir gespannt, was da kommt.
Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Und wir haben jetzt auch nur Informationen aus Westfalen bekommen. Die haben halt über den Buschfunk, ne? Und von daher, wir können echt gespannt sein, was sich jetzt im Laufe des Sommers entwickelt und welche Landesverbände mit ihren Landesligen, Verbandsligen an den Start gehen und wie viele, ne? Also wir sind ja bei Mr. Futsal darum bemüht, die Zahlen zu eruieren, zu gucken, was haben wir, wie viele. Und wir werden euch sofort Rückmeldung geben, sobald wir wieder in die neue Saison starten. Also wir werden uns ja nicht bei Mr. Futsal nur um die Bundesliga kümmern weiter. Wir werden vor allem auch schauen, was läuft da unten. Wir wollen die gesamte Futsalentwicklung abzeichnen. Wir machen hier keinen Elitesport, auch wenn wir uns so toll da mit irgendwie immer rühmen wollen oder sonst was im deutschen Futsal. Es geht darum zu gucken, ey, wie stabil ist der deutsche Futsal? Die Bundesliga hoffen wir als Zugpferd. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf, damit wir unsere Expertise daraus lassen können, Detailarbeit. Aber umso wichtiger ist auch die Expertise zu dem Thema Breite. Und wenn wir sehen, die Landesverbände wackeln,
ich hatte übrigens 12 Teilnehmer letztes, hätte 2021 hätten 12 Teams spielen sollen, 2014, 15 waren sogar 19 Teams, das war so das beste Jahr, 15, 16 mit 18 Teams unter der Regionalliga, da hat sich also schon einiges geschrumpft, jetzt die Frage, gut, schrumpft es noch weiter und wo, ja, gehen die Teams hin? Es gibt ja auch die weitere Prognose, die wir mehrfach schon geäußert haben, dass für einige Vereine auch dieser Anreiz, eins unter der Regionalliga ist, also eins unter der höchsten Liga. Also wenn ich aufsteige, bin ich in der höchsten Liga. Das und dieses neue Level Bundesliga führt dazu, dass man eben zwei Level überspringen muss. Ja. Und aus meiner Sicht auch schon den Anreiz zu einem Teil nimmt, in den Futsal einzusteigen. Ja, weil da muss man ja schon jetzt zwei Ligen überspringen, in die Bundesliga zu kommen. Es ist dann halt immer ein Anreiz, schnell in die höchste Liga von etwas zu kommen. Ja.
Vorher war es kurzfristig, jetzt ist es mittelfristig, wenn man so will. Jetzt musst du schon zwei Jahre spielen, damit du mehr oder weniger oben ankommst. Ja, also es ist ein anderer Anreiz, vielleicht auch weniger Anreiz, dass wie auch immer man das diskutieren möchte. Allerdings sind wir immer noch, wir reden hier dann von drei Ligen insgesamt. Ne? Also und das heißt, man hat keine lange Zeit, ne? Wenn man jung anfängt. Aber man muss auch sagen, die betroffenen Vereine, wie zum Beispiel Gütersloh in Westfalen, ne, die auch einiges an Medienarbeit, an Futsalarbeit reinstecken, die sind natürlich jetzt betroffen davon. Was ist, wenn es in Westfalen nicht genug Teams gibt? Gibt es dann wieder nur so ein Turnierchen zur Qualifikation? Also wird es sowieso eine Regionalliga-Qualifikation geben werden? Also es muss ja, insofern die Liga ausgespielt werden kann. Ne? Also Corona-mäßig können wir, also ich sage nichts mehr zu Corona, wie das abgeht im nächsten Jahr. Also, weiß kein Mensch. Aber wenn alles wenn es sportlich was gibt, dann wird auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, für Gütersloh aufzusteigen. Dann sind sie danach ein Jahr in der Regionalliga. Aber die Regionalliga wird natürlich auch ein heftiges Ding. Ne? Also wir haben eine sehr attraktive Regionalliga im Westen aus meiner Sicht, aber auch in allen anderen Regionalligen dasselbe Phänomen. Und deswegen ist es so spannend, was können wir an Zahlen bieten, wenn es losgeht? Was gibt uns Fußball.de und die ganzen Verbände, was geben die uns für Anzahl an Teams, welche Teams auch?
Es gibt auch Niederrhein-Soccer bei uns im Niederrhein. Grüße erstmal die Freunde von Niederrhein-Soccer, die schon immer auf diese Regionalliga als höchste Liga gelugt haben, die jetzt nicht aufsteigen dürfen, verständlich etwas frustriert sind. Und für die ist das wieder nochmal ein Jahr mehr, ja, wenn man aufsteigt und dann nochmal aufsteigt. Naja, gut.
Ja, aber am Ende am Ball bleiben. Also es gibt Mannschaften, die haben jetzt es gibt Mannschaften, das kann man ja sagen, die haben jetzt ein Jahrzehnt lang dafür gearbeitet, dass sie in die Bundesliga kommen. Andere haben jahrzehntelang gearbeitet und kommen nicht rein jetzt gerade. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt in der dritten Liga startest, ich finde es ein bisschen übertrieben zu sagen, also dass da immer noch, dass das zu lange ist. Ne? Also
man kann nur sagen, spielt Futsal, weil ihr den Sport geil findet, und dann ist es völlig egal, in welcher Liga ihr spielt. Ne?
Richtig, also die Motivation ist natürlich, genau, Anreiz und Motivation, ganz nach oben zu kommen, ist immer da, aber diesen Sport betreibt man erstmal grundsätzlich, um Spaß dran zu haben, dadurch zu lernen, und dann wird man auch automatisch besser. So, und am Ende merkt man, dass es einen ganz anderen Charakter auch haben kann als nur den Leistungs- und Top-Charakter da oben. Deswegen ist es so wichtig, der Sport hat so viele Facetten. Und dafür müssen wir leben, das müssen wir auch hier bei Mr. Futsal vertreten. Und das tun wir ja auch, sonst würden wir die Zahlen ja gar nicht erheben.
Jo, so, lass mal, haben wir, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Es waren auch schöne Sachen schon dabei, tiefgängige Sachen. Aber Zeitmanagement, komm, lass mal starten mit der ersten Halbzeit. Und jetzt drücken wir auf die Tube heute. Lass uns reden über die deutsche Meisterschaft, aber nicht los. Ich würde sagen, lass uns mal reden über, was hat sich im technisch-taktischen Teil so getan bei den Teams, wie wir das so sehen. Was haben wir so grob beobachtet, und dann auch direkt, das wollen die Zuhörer ja am meisten wissen, unsere Top 15 mal raushauen und unsere besten Jugendspieler und besten Torhüter. Also was denkst du, wo hast du gesehen, da hat sich was getan im individualtechnischen, individualtaktischen, mannschaftstaktischen Bereich? Und wo sehen wir weiterhin Schwachstellen in der Breite? Natürlich gibt es immer eine kleine Ausnahme, gerade die Spieler der Nationalmannschaft sind weiter als alle anderen Spieler. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass die Spieler auf jeden Fall weiter sind. Aber so dann in der Breite.
Also erstmal muss man sagen, das Interessante ist, wir haben ja zum Glück die Spiele im Nachgang über die Vereine noch komplett erhalten. Also wir konnten uns die alle nochmal in Ruhe ansehen und analysieren und können da von Verein, von Team zu Team unterschiedliche Entwicklungsschritte nachvollziehen. Und das war höchst spannend. Wenn wir bei dem einen Verein sehen, die sind bei Standards in der Defensive sehr schwach, dafür individualtaktisch sehr stark in der Offensive, sehen wir bei anderen auch genau das Gegenteil. Bei Standards sehr stark und individualtaktisch noch nicht so weit. So, und da sehen wir Entwicklung. Man muss aber sagen, das Gefühl, das wir auch schon im Live-Talk hatten, dass wir im Halbfinale ein hohes Niveau haben, hat sich durch die Analyse der Videos durchaus bestätigt. Wir sehen immer mehr Spieler, die in der Hinsicht auch individualtaktisch bestimmte Moves, Entscheidungen treffen, die wir vor einem Jahr noch nicht in diesem Umfang, sei es bei dem Spieler oder auch bei der Anzahl der Spieler gesehen haben. Das heißt, trotz Corona hat man sich hier anscheinend über Theorie und auch natürlich dann notwendige Praxis, hat man es geschafft, auch vielleicht, weil man vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch druckfreier spielen konnte, man weiß es nicht. Aber es war interessant zu sehen, dass wir da eine Entwicklung nachvollziehen können. Ich habe vor allem die Videos der jetzigen deutschen Meisterschaft mit drei Spielen aus dem letzten Jahr verglichen, auch die gleichen Mannschaften miteinander verglichen. Die werde ich jetzt gar nicht nennen, weil darum geht es mir gar nicht. Aber hier sieht man bei einer Mannschaft, die sind bei Standards in der Defensive zum Beispiel auf demselben Stand gewesen, aber in der Offensive individualtaktisch besser. Da sieht man auch, ich nenne mal einen Spieler, Michi Meier. Michi Meier ist ein Spieler für mich, das glaubt man kaum, aber der entwickelt sich tatsächlich immer noch ein Stück für Stück weiter. Also er hat zwar auch sein, ich finde Michi Meier, das muss man mal loben, weil der arbeitet so viel für den Futsal, also wirklich, der setzt sich damit auseinander, man sieht es, auch jetzt, dass er mehr ein Traineramt mal inne hatte, man merkt das, aber er hat auch einen eigenen deutschen Futsalstil geprägt, finde ich. Wenn man so die letzten 5, 6 Jahre Michi Meier sich anschaut, vielleicht auch schon 8 Jahre, wie auch immer, dann sieht man, als Ahler immer weiter gewachsen, hat seine eigenen Moves, die Sidesteps, das Reinziehen, auch mit die Arbeit mit der Sohle. Für mich war Michi Meier früher jemand, der den Ball immer gut in Bewegung hatte. Der Ball hat nie gestanden, der stand nie auf dem Fleck. Und das hat er auch jetzt, auch wenn er vermehrt auch teilweise vom Fixo kam, dann auf den linken Ahler gezogen ist. Aber er hat das nochmal, also wirklich die Entscheidungstreffung fand ich sehr gut. Also ich finde, auch bei ihm habe ich nochmal eine Entwicklung gesehen. Allerdings muss man auch sagen, im letzten Jahr, ich habe das zum letzten Jahr auch verglichen, da war er nicht so gut vorbereitet wie davor das Jahr auch nochmal. Das sah auch nochmal anders aus. Man hat aber gesehen, er hat sich gefangen und trotz, also man sagt, redet ja mal Alter, bla bla bla, interessiert mich in dem Moment gar nicht. Hier sehe ich eine Entwicklung und hat den deutschen Futsal mit seinem eigenen Stil geprägt.
War auch einer der wenigen Spieler, die für mich Schuss finden benutzt haben im Futsalspiel. Es wäre so ein Aspekt für mich, an dem sich die Deutschen sehr, sehr langsam weiterentwickeln. Ich habe wieder, also wenn ich mir internationale Spiele anschaue, dann findest du in jedem Spiel, also mehrfach Schuss finden, Täusch finden, also gerade Schuss finden. Hier bei dem Turnier selten, eigentlich echt selten. Und Michi Meier hat das echt gebracht und da finde ich auch eine Entwicklung. Das war vorher nicht so der Fall. Guter Punkt, also auf jeden Fall guter Entwicklungsspieler, wo ich jetzt auch sage, die Teams gut entwickelt, auch Penzberg, die ja erstmal grundsätzlich viel aus Fußballern bestehen. Also diese 3-1-Ordnung war eigentlich überall zu erkennen, am wenigsten noch bei Mannheim, aber selbst da war es, okay, man weiß, was man da machen muss eigentlich, ein 3-1 aufzubauen, das war früher auch nicht so, das war auf jeden Fall überall deutlich. 4-0, kein Team hat es wirklich konsequent als Hauptvariante durchgeführt. Einige Teams waren dann mal im 4-0 aus der Spielsituation heraus und wussten auch, was man da machen muss. Hohenstein und Wallimdorf, aber da wirklich selten. Nicht so, dass man sagen würde, das war das Hauptmodell dieses Spiels. Was mich wiederum verwundert, weil 4-0 machst, 3-1 ist ja dann gut und auch überlegen, wenn dein Pivot sehr gut ist. Da sind wir beim Thema, was fehlt, Pivots. Ja, für mich waren zwei wirklich Pivots, die Pivots spielen konnten. Das war Duras und das war Ayub Tamuk von Fortuna. Die wissen, wie man mit dem Rücken zum Tor spielt. Ja. Und deshalb wundert mich so ein bisschen, wenn da so wenige Fixos eigentlich sind, Pivots, dass da nicht mehr umgestellt wird. Aber ist natürlich auch nochmal schwer, das zu lernen.
Ja. Das Pivot-Spiel, das haben wir, glaube ich, auch schon damals, also als wir Deutschland gegen Schweiz analysiert haben, auch nochmal darauf hingewiesen, in Deutschland haben wir einfach nicht diese ausgebildeten Pivots. Du hast jetzt bei der Deutschen Meisterschaft zwei typische Pivots gesehen, wo Duras mit Abstand der Beste ist. Muss man ganz klar sagen, Ayub Tamuk von Düsseldorf, prädestiniert, super Körper, gute Technik mit Rücken zum Tor. Also eigentlich ein richtig guter Pivot. Allerdings, ich finde, nicht so abgeklärt wie Duras, ganz klar. Das hat man gesehen. Und es mangelt. Dann haben wir noch Spieler, die spielen im falschen Pivot ganz gut. Das wäre zum Beispiel Aytek Getchim von NCH Sennestadt. Der spielt das sehr gut, der ist in der Tiefe, kommt dann aber auf die Halbposition, auf den Ala. Und das ist so dieser falsche Pivot. Aber so richtige Pivots, da finden wir nicht viele. Da finden wir einfach aktuell nicht viele.
Das fehlt.
Vor allem, was sehen wir jetzt an diesen beiden Rückmeldungen, wo wir sagen, das sind die beiden besten gewesen, kein Deutscher dabei. Also Aytek Getchim ist der falsche Pivot, der hat einen deutschen Pass. Aber so ein stabiler Pivot, auch wie Nico Zankel es zum Beispiel in der Nationalmannschaft schon nachgewiesen hat, aber halt noch nicht das Niveau, was man da braucht. Auch diese, ich habe es ja mal in der Analyse zwischen Deutschland und Schweiz bei Manuel Fischer aufgezeigt, dieses als indirekter Spieler wirken. Anstoppen, halten, ganz wichtig, und dann ablegen und so weiter oder drehen und schießen, aber wirklich mit der Zeit spielen können, ne? Mit der Zeit spielen können. Und das ist das Entscheidende. Aber gut, Pivots ist eine Problemsituation.
Ja, also auch generell in Spielen, nicht nur die Pivot-Position, generell das Spiel zum Tor. Der Ball wird einfach zu selten festgemacht und immer wieder in Bewegung gehalten und dadurch das Spiel verzögert. Ich glaube, Mainz, ich hatte es Christian gesagt, wenn Mainz das noch gekonnt hätte bei seinen Spielern, das hat da gar nicht geklappt. Die Jungs wären, da wäre nochmal eine Schippe richtig drauf gewesen. Ja. Die haben mir wirklich gefallen.
Ist ein super Hinweis. Wenn du das 3-1 spielst und du hast keinen richtigen guten Pivot, dann kommst du da auch nicht wirklich, also kommst nicht zu den Aktionen. Dann ist es manchmal besser, sogar ein 1-2-1 zu spielen oder ein 4-0. Aber das 4-0 kam auch nicht. Es ist die Königsdisziplin, weil die Vorbereitungszeit bei vielen Mannschaften einfach nicht dafür ausreichte. Die Abläufe sind sehr schwierig. Bei Ballverlust hast du einfach zu wenig Absicherung, zu wenig Tiefe nach hinten und so weiter. Also ganz wichtig, auch das nochmal zu erwähnen. Aber gut, Daniel, komm, wir wollen jetzt
ich wollte noch Königsdisziplin sagen. Königsdisziplin ist für mich das Flying Goalkeeper-Spiel. Und das fand ich dieses Jahr besser, dass die Teams nicht kopfüber ins Flying Goalkeeper gestürzt haben. Immer sehr bedacht gewählt. Mit Hohenstein sogar einmal als wirklich taktische Zwischenvariante, was aus meiner Sicht nicht gerecht. Also wenn ich taktisch den Flying spiele in der ersten Halbzeit, dann muss der eigene Torwart damit. Also ja, das dann also mit diesem raus und rein.
Diesen Überraschungsmoment brauchst du nicht mit einem Auswechselspieler bringen.
Ja, also genau.
Das ist eben. Das haben wir schon besprochen im Live-Talk. Hohenstein hat da wahrscheinlich, also war sicherlich gut gedacht, aber gegen den falschen Gegner zum falschen Zeitpunkt. Und war für mich sogar ein Keypoint des Spiels. Da liegst du 1-0 hinten, gibst halt sozusagen Momentum auf. ist kein Igita-Spiel, kein Gita-Spiel mit dem Torwart, der in echt da dann einfach rauskommt, also der richtige Torwart. Und deswegen, das darf man diskutieren, ob das überhaupt Sinn macht, das so zu bringen. Hat man auch früher im Westen schon bei Münster häufiger gesehen, dass sie das so gemacht haben, und es ist auch in die Hose gegangen. Das ist ein Teil, warum Münster da auch dann nicht die Ergebnisse mehr geliefert hat. Aber gut, Daniel, wir kommen langsam in Zeitprobleme mit der
SMS. Ja, wir haben noch die Aufstellung. Ich wollte noch zwei Sachen, die mache ich im Kurzdurchlauf, wo ich denke, wo absolut noch Verbesserungspotenzial ist, Standardverhalten. Gerade die Hamburg Panthers haben fast alle Gegentore bei Standards bekommen. Ganz klar, Blick,
das musst immer du auch nur für die Analyse Ball lassen, Mensch.
Ja, ich will da noch ansprechen. Können wir dann noch genau reingehen? Trotzdem,
ja,
okay. Körperposition zum Ball hinwenden und Augen nur auf den Ball, nicht auf den Gegenspieler. Da gibt es auf jeden Fall noch viele, viele Möglichkeiten. Und Stellungsspiel bei den Torhütern, aus meiner Sicht sehr, sehr oft ein, zwei Schritte zu tief. Und Philipp Bless für mich am besten noch im Raum dann, wenn der Ball kommt. Und aber stimmt, das können wir in unserer Analyse machen. Da können wir noch mal tiefer reingehen. Dann lass uns jetzt mal auf die Top 15 gehen. Wie stellen wir die denn vor? Wer macht jeder? Also, wir haben ja 15 in drei Blöcken unterteilt.
Also wir erstmal vorab für alle. Wir haben die nach Position 15 Spieler gewählt. Und das ergibt am Ende tatsächlich drei Blöcke. Also so, wenn wir unser Team aufstellen könnten aus den hinter mir ist gerade eine Katze, die hier alles kaputt macht. Aber ich sagen will, wenn wir drei Blöcke für unser Team hätten, wir würden diese drei Blöcke, diese 15 Spieler mitnehmen. Lass uns einfach Block für Block durchgehen. Wir gehen von Torwart, von hinten nach vorne. Und am Ende würde ich sagen, wählen wir dann, muss gar nicht aus den Blöcken sein, aber die besten Spieler nach ihren Kategorien, die wir dann dazu aufwählen.
Ja, dann mach du zuerst den dritten Block, dann mach ich den zweiten und du darfst dann den Top-Pick vorstellen.
Oh, das Top-Team, okay. Also wir gehen mit dem dritten Block nach vorne. Also im Tor, wir haben uns die Torhüter angeschaut, es gab auch schon ein paar Diskussionen, ne? Yalcin Chelani, ist er noch gut genug? Wir haben das ja auch im Live-Talk gehabt, hat ein Bombenturnier gespielt, muss man einfach sagen. Aber wir entscheiden natürlich nach Kriterien, Futsaltechnik, was sind die, und das ist auch sehr wichtig, Vorbild für Entwicklung von Techniken und so weiter. Weil wir wollen ja mehr futsalspezifische Entwicklung haben, wir wollen mehr Qualität haben am Ende des Tages. Und deswegen haben wir uns die Torhüter angeschaut. Du sagst es schon gerade, Positionsspiel hin bis zu, machen sie die Knieabwehr richtig? Machen sie die Kreuzstellung richtig? Machen sie den Grätschritt richtig?
Stehen sie im Moment des Schusses?
Ja, genau. Wie sind sie mit dem Fuß am Ball? Mit dem Ball am Fuß, Entschuldigung.
Ja.
Wie sind sie bei Abwürfen? Und da haben wir drei Torhüter. Und im dritten Block steht bei uns auf der Liste, ohne dass wir, also auch total objektiv am Ende nach Kategorien und Kriterien gemessen, Christian Wölfelschneider. Der ist im dritten Block. Hat für mich gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt, sich auszuzeichnen im ersten Spiel gegen Penzberg. Aber wenn er da eine Möglichkeit hatte, war er am Start und hat es technisch gelöst. Für mich dann auch noch sehr gut im Umschaltspiel, auch gegen Penzberg schon, sehr schnell realisiert, dass er den Gegner überwerfen kann. Sehr schnell, auch bei Philipp Pless übrigens eine Stärke. Aber auf der Linie technisch, taktisch, also auch im Positionsspiel, da ist dieses Taktische mit drin natürlich. Für mich auf jeden Fall Top 3. Und da er für dich auch auf Top 3 war und du bist unser Torhüter-Experte, Torwart des dritten Blocks.
Ja, kann ich gut mittragen. Christian war natürlich ein bisschen angerötet, als wir gesagt haben, wir nehmen ihn, aber weil eben die Sachen Grundtechnik, Ball am Fuß, Werfen, im Moment des Balls stehen, Knieabwehr, also da waren viele technische Dinge, passen einfach. Und da würde ich sagen, wenn mich einer fragt, ja, welchen Torhüter soll ich mir technisch in allen Facetten angucken? Christian. Okay, soll ich den nächsten Spieler machen? Du dann den nächsten, wenn wir Spieler für Spieler durchgehen? Doch.
Wer ist denn der Fixo im dritten?
Okay, Block? Ja, Fixo, wir haben ja zwei Alas, die beide Fixo auch spielen können. Deshalb war es ein bisschen schwer. Wir haben jetzt einfach Michi Meier mal mit Fixo gestellt, weil er eben auch Fixo gespielt hat, so wie auch der andere Ala, Mert Sipai. Beide so ein bisschen Ala Fixo in seinem Block. Beide unfassbare Kampftiere. Ja, Mert war vielleicht sogar im Finale der wichtigste Mann. Für Hohenstein-Ernsthal. Ach, für Hohenstein-Ernsthal, Entschuldigung. Oh, ich will einfach nur Weil im Dorf vermeiden. Ich möchte das Wort Weil im Dorf vermeiden. Ja, also für
ich glaube, das war der vierte Euro, wa?
Ja, für Weil im Dorf. Und
zack, 5 Euro. Hör auf,
also,
das ist deutscher Meister.
Für den TSV da für uns beide da super ins Spiel kommen, deshalb auch auf den Positionen.
Ja, also Michi Meier für mich auch ist immer wieder auf den Ala gerückt, aber im Aufbauspiel mit Zaglam da auch im Wechsel. Für mich, so wie auch von der Körpersprache, auch guter Kommunikator, finde ich. Also wirklich Führungsspieler mit Erfahrung und hat für mich wirklich eine super deutsche Meisterschaft gespielt und deswegen absolut verdient auch im Top-Team. Wie du schon gerade gesagt hast, auf dem linken Ala, Mert Sipahi, haben wir gestellt im dritten Block. Für mich in den ersten beiden Spielen ein guter Strukturspieler mit guten Leistungen, aber im Finale dann wirklich seine beste Leistung abgerufen. Das muss man einfach sagen. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium. Wie hast du im Finale beispielsweise abgerufen, wenn du im Finale warst? Und da war Mert für mich auch ein überragender Spieler bei Weilendorf. Für dich war er der Spieler bei Weilendorf. Ich würde sagen, er war einer dieses Teams, der sich sehr gut, der wirklich seine absolute Topleistung beigesteuert hat. Und ja, dann lass uns weitermachen. Wir haben dann übrigens bei den Top-Teams gemerkt, auf den Ala-Positionen fehlen uns Linksfüße. Wir haben bei der deutschen Meisterschaft einfach überhaupt keine, will ich jetzt nicht sagen, aber Top-Spieler auf den Ala, auf der rechten Seite, den wir zum Beispiel für unsere Aufstellung mit einem Linksfuß besetzen würden, die gab es gar nicht. Also die haben nicht dieses Niveau erreicht. Deswegen haben wir im dritten Block ein Rechtsfuß, und zwar einen, der vor allem im Viertelfinale überragend serviert hat, Furkan Aas vom MCA Futsal Club Sennestadt, gegen Berlin überragend Schüsse abgelassen, zwei Tore, wirklich, die man kaum fassen konnte. Hat auch im Halbfinale eine gute Leistung abgeliefert, war sehr eng gegen die HSV Panthers, sehr guter Strukturspieler, haben wir auf den rechten Ala gesetzt. Und für dich war ja auch eine Überraschung des Turniers, ne? War so ein Newcomer für dich.
Ja, mir war der Name nicht bekannt und dafür hat er sich da ordentlich in mein Gedächtnis reingehämmert mit seinem Buden und mit seiner Schnelligkeit, präziser Schuss. Ja, Topmann auf Ala, hat auf jeden Fall MCH da im Viertelfinale da weitergeschossen.
Da hat Johnny Goethe die Haare rasiert.
Ja, Johnny Goethe übrigens war schade, man hat nicht so viel von ihm gesehen. In dem Spiel hat er doch ein paar Stellungsfehler gehabt. Wir wissen, dass er ein richtig starker Torhüter ist, deshalb bei uns jetzt nicht dabei. Ja.
Er kam jetzt nicht ins Top-Team, das muss man einfach so sagen. Hatte im Viertelfinale tatsächlich, also hat auch ein paar tolle Dinger gehalten, aber teilweise eher lag es am Schützen, der ihn vielleicht serviert hat. So unhaltbare waren jetzt nicht drin, die er gehalten hat. Und auf diesem Niveau hast du halt wirklich, musst du auch mal glänzen in den Blöcken. Und da war Johnny Goethe, ist ein super Keeper, gehört auch sicherlich zu den Top 3 in Deutschland, muss man einfach so sagen. Ja. Aber hatte nicht die Möglichkeit, dann nochmal im Halbfinale sich auszuzeichnen. Ja, gut. Aber kommen wir auf den Pivot im dritten Block.
Ja, Pivot. Ah ja, ist unser Mann. Wir haben ja angesprochen, wir haben nicht viele Pivots. Also, obwohl ich sogar denke, dass Ayub Tamuk von Fortuna Düsseldorf Futsal noch mehr kann, haben wir ihn jetzt trotzdem mitgenommen, einfach weil er das Pivot-Spiel mit dem Rücken zum Tor ablegen, die entsprechenden Drehungen eben als einer der wenigen beherrscht und wieder auch sagen würde, wenn einer sich diese Spiele anguckt, schau dir mal den Pivot an, weil der dieses Pivot-Spiel eben gut kann. Wir haben noch El Hatatsch von Fortuna Düsseldorf und Chatli. Ja, Chatli, super offensiver Ala, aber defensiv, da hat es schon an einigen Stellen echt gehabt.
Für mich auch offensiv problematisch, ehrlicherweise.
Ja, war natürlich da, hat ein paar gute Schüsse gemacht. El Hatatsch auch mit ein paar, waren starker Defense-Spieler, aber die wir jetzt hatten, Meier und Sipahi, also definitiv stärker. Von daher nochmal dazu.
Ja, aber Ayub Tamuk, auch nochmal, wir wählen hier Spieler, die entsprechendes Leistungspotenzial haben und Fähigkeiten und die für die Entwicklung des deutschen Futsals als Vorbilder dienen können. Und man hat das allein an seinem Impact auf das Spiel gesehen. Also wenn er auf dem Platz war, war da wirklich in der gegnerischen Hälfte, hat der Gegner reagiert. Der hatte Präsenz. Und ich habe es auch, glaube ich, im Kommentar gesagt, das Spiel, solange er auf Platz war, war pivotlastig. Das ist nicht, der Trainer gesagt hat, spielt immer zu ihm, sondern einfach, weil er sich anspielbar machen wollte. Er war aktiv und er hat einen wahnsinnig großen, starken Körper mit der entsprechenden Technik. Manchmal ein bisschen zu viel Spaß, auch da muss ich auch mal Kritik üben, ein bisschen zu verspielt, zu viele Kontakte, zu langsam hier und da. Defensiv auch mit sicherlich mit ein paar Defiziten. Aber wenn man einfach nur lernen will, wie ein Pivot zum Beispiel den Raum besetzt, um dann mit dem Fuß, mit dem Rücken zum Tor sich verhält, war das auf jeden Fall einer der zwei Top-Pivots beim Turnier. So muss man es einfach sagen. Und deswegen steht er hier erstmal im Block 3. Warum er nicht im Block 2 steht, können wir ja gleich noch sprechen. Wir müssen aber auch sagen, so insgesamt haben wir jetzt nicht gesagt, der Block 3 ist viel schwächer als Block 1 oder sowas. Das ist auch wir haben die Typen zusammengestellt. Wir denken uns nämlich mit Christian Wölfe-Schneider, Michael Mayer, Furkan Aas, Mert Sipahi und Ayub Tamuk zusammen, wäre das eine sehr interessante Mischung, die man mal zusammen in so einem All-Star-Team mal zusammen haben könnte. Ich glaube, das könnte fruchten. Aber gehen wir rüber auf den Block 2. Ja. Wir sind ja jetzt bei Block 2.
Fang du an.
Wer steht denn da? Aber du kannst jetzt mal mit dem Torwart anfangen.
Ach so, ja, okay. Dann fang ich an. Wir haben, auch wenn eben auch nur zwei Spiele, Enes van Maasbommel vom Fortuna Futsal hier aufgestellt. Aus denselben Begründungen, wie wir das schon genannt haben. Er ist halt einfach technisch, man sieht es, er ist auch Nationalkeeper, also im Team der Nationalkeeper der holländisch-niederländischen Nationalmannschaft. Und das sieht man in ganz vielen Facetten. Allein der ruhige Ball, es gab eine Szene, an dem ich gesagt habe, nur deswegen kannst du ihn da hinstellen, das war eine Ecke. Und die hat er einfach wirklich mit voller Wucht auf den Oberkörper bekommen. Er hat sich keinen Zentimeter bewegt und der Körper ist einfach stehen geblieben. Er ist einfach an den Ball abgeprallt, zum Spieler geprallt, Torschuss.
Ja. Die Körperposition alleine. Allein diese Körperfläche und Körperposition, wie sie zum Ball gerichtet ist, der lässt sich abschießen und ist reaktionslos in der Hinsicht, weil er weiß, ja, wenn der Ball hier hinkommt, bin ich da. Und dann so hingerichtet, dass auch dann mit einem vielleicht sogar einen kleinen Impuls, den man auf Video nicht sieht, aber dann auch so zum Mitspieler wieder geht. Das will ich aber gar nicht irgendwie jetzt hier als These aufstellen, dass das so war, aber Körperposition. Also Wahnsinn. Und man muss einfach sagen, im Spiel zwischen Weilimdorf und Fortuna Düsseldorf war er derjenige, der Düsseldorf am Leben gehalten hat. Mhm. Sehr viele Chancen entschärft und nur unhaltbare tatsächlich kassiert, wobei auch hier und da immer alles haltbar ist. Das muss man auch so sagen.
Ja, ist aber so eine Floskel, das stimmt. Ja,
aber ist wirklich wirklich eine wahnsinnige Bereicherung für den deutschen Fußball.
Oh, wir haben schon Halbzeit, wir müssen uns echt Gas geben.
Halbzeit, wir machen das Top-Team heute. Wir machen das Top-Team heute. So,
ja.
Aber wirklich eine Bereicherung für den deutschen Futsal, für das Futsal-Torwart-Technische, muss man einfach sagen.
Und auch eine wenige Torhüter, die gegangen sind mit dem Ball. Also das Spiel am Fuß schnell machen.
Wichtiger Faktor auch nochmal, der nicht der allerwichtigste ist. Mhm. Aber siehe Hohenstein, wenn du nicht so einen Keeper hast, läufst du halt mit so einer Taktik halt ins Leere. Und theoretisch hast du eine Möglichkeit, also eine weitere taktische Variation, wenn du so einen Torwart hast. Mhm. Kann er. Und auf der Linie bombenstark. Für mich taktisch auch im Positionsspiel richtig gut, der Junge. Gehört auf jeden Fall ins Top-Team. Block 2, Torwart. So, ich mache weiter mit dem Fixo im Block 2. Kommen wir mal wieder auf den TSV Weilimdorf. Da gab es, also laut Daten, laut Formalia, gibt es da zwei Fixos. Ich habe beide sogar mit auf den Platz genommen, oder beziehungsweise wäre hier meine Idee, und du warst ja auch dabei. Ivan Ivankovic auf dem Fixo im Block 2. Ich fand, einer der Spieler, der sich mit Ball hinten, natürlich, ich finde, wir dürfen auch Schwächen manchmal sagen, manchmal zu lange mit dem Ball behalten hat, aber wenn ein Gegenspieler kam, sehr clever, sehr druckresistent als Fixo und einen sehr guten Überblick bewiesen hat. Vor allem im Finale fand ich ihn sehr stark gegen die HSV Panthers und für mich verdientermaßen als Fixo im Block 2 im Top-Team der deutschen Futsalmeisterschaft 2021.
Ja, sehr, sehr ruhiger Typ am Ball, sehr, sehr präsent körperlich. Wunderbar, so stellt man sich den Fixo vor, den man dort aufbaut. War mit Sicherheit ein Bollwerk. Ja. Bleiben wir vielleicht bei Kroatien. Ich weiß gar nicht, ob es auch Kroate ist oder Bosnien. Jankovic von
Slavenko.
Der TSG Mainz Futsal auf linken Ala. Warum? Er hat uns echt überrascht. Wir wissen auch, dass er eben Futsal-Ausbildung hat und das hat man ja ganz schnell gesehen, weil er eben diesen Parallellauf kann an der Außenlinie als Ala oder als mit dem Rücken zur Außenlinie läuft und dann auch immer reinzieht, den Horizontallauf macht. Er kann den Vertikallauf über den Fuß chippen. Er war der ganz klar Mainz dahin getragen hat, wo Mainz war. Das war der Mann, der da immer die Akzente gesetzt hat, die dann wichtig waren, auch aus dem Pressing zu gehen.
Für mich auch der beste Spieler beim Halbfinalisten aus Mainz. Für mich vor allem, wenn man sich da mal was lernen möchte, den ersten Kontakt, auch wie er den Ball in Bewegung hält, als mit der Sohle und so weiter. Richtig guter Spieler. Absolut verdient auf dem Ala drin. Man sieht, er hat Futsal-Erfahrung. Also ist er auch in der Hinsicht gut ausgebildet. Und vor allem jetzt wirkt er auf den ersten Blick nicht so körperlich. Der ist ja auch eher ein recht schmaler Spieler, aber sehr flink. Sehr gute Laufwege, sehr dynamisch, auch schnell. Und vor allem mit dem Ball. Wirklich sehr kreativ. Gefiel mir sehr gut. Sehe ich auch interessant für die Bundesliga und ist für mich der Topspieler beim TSG 1846 Mainz. Auf jeden Fall. Linker Ala, Block 2. Gehen wir auf den rechten Ala rüber. Da waren wir uns ja nicht ganz so einig. Ist das ein Ala? Soll das eher ein Fixo sein? Wir haben aber keine Linksfüße. Also wir haben keine Linksfüße gefunden auf den Ala. Und deswegen haben wir hier wiederum den TSV Weidendorf. Ante Cioluca. Für mich hat er sich immer wieder auf den Ala begeben, ne? Aber wird als Fixo nominiert oder wurde genannt vom TSV Weidendorf. Für mich im Finale bombastisch, ja. Richtig gut, sehr auffällig, natürlich auch mit Fehlern. Aber was mir gefiel, der ist ein Hitzkopf gewesen hier und da, der ist auch ein bisschen am Arbeiten mit den Schiedsrichtern, aber er schafft die Grenze einzuhalten. Also der geht nicht, also er ging jetzt im Finale nicht drüber. Er war kurz davor hier und da, aber bringt dann gleichzeitig noch die Leistung. Also ich fand ihn sehr gut, einer der entscheidenden Spieler für mich bei Weidendorf. Du sagtest zum Beispiel, Mehrzad Sipahi wäre für dich der wichtigste Spieler im Finale. Für mich war er ein ganz wichtiger Schlüssel in dem Spiel und hat auch eine sehr stabile Leistung über das Turnier gebracht. Ich habe mir die anderen Spiele auch angeschaut. Ante Cioluca.
Man erinnert sich an den Hammer oben bei NSV Marsbaum in den Winkel, wo er auch noch genau sieht, dass Manuel Fischer vorne kreuzt und den dann in den Winkel hämmert. War mir jetzt auch, natürlich, wenn man im Süden das nicht so viel sieht, sind das so Namen, die man auch mal gerne wieder auf die Karte bekommt, weil die nicht so präsent sind, weil sie jetzt eben keine deutschen Spieler sind, die man über Jahre hinweg begleitet, eben wie Meier, den wir schon genannt haben, oder Sipahi. Mhm. Also da ganz nice, was für ein dynamischer Spieler und auch Kampfknubbel. Der Kampfknubbel.
Ja. Auch ein guter Futsaler einfach.
So, ja, genau. gehen wir auf cool. Pivo. Da haben wir den MCA Sennestadt und zwar der Mr. Linkshammer, oder? Hat er keiner Link einfach links und rechts?
Nee, der ist, ja, kann mit beiden, aber rechts ist, glaube ich, der die Hände bricht.
Ja, okay, der rechte ist der Händebrecher. Ich würde sagen, ich habe weiterhin keinen stärkeren Schuss gesehen. Man müsste mal an die Torschusswand gehen. Getschim, aber wie der Nachname? Ich kann es ja nicht lesen, so klein. Aytürk, ne?
Getschim. Ja, Aytürk. Aytürk, Vorname Aytürk Getschim. Hat er ja schon letztes Jahr bei der deutschen Mannschaft sehr überragende Schüsse abgelassen. Dieses Jahr gegen die HSV Panthers mit einem wahnsinnigen Volley nach dem Eckball. Mega. Und hier auf Pivot, aber hier auch wichtig für die taktische Varianz in unserem Team. Wir brauchen falsche Pivots, die sich auch fallen lassen können, die auf den Ala gehen können, damit wir ins 4-0 gehen etc. Aber Aytürk, ich glaube, alle Torhüter, die gegen Aytürk spielen, die können ein Lied davon singen, dass der sich fallen lässt und dann schießt er dir von gefühlt aus dem Stand von 20 Metern eine Rakete, die wehtut an der Hände. Und immer brenzlig. Also für mich der Mann mit dem gefährlichsten Schuss im Feld, weil er einfach die Geschwindigkeit hat und mittlerweile letztes Jahr und dieses Jahr auch mit Genauigkeit. Und aus jeder, das ist halt das Interessante, von jedem Ort, wenn er die Bahn hat, gefährlich den Ball aufs Tor bringt.
Hat er einen deutschen Pass?
Ja, der hat schon für die Nationalmannschaft gespielt. Also Marcel Losfeld hat ihn mit der Zeit nicht mehr nominiert. Ja. Der ist ja nicht mal Mitte 20, also der ist ja auch noch jung. Wäre für mich auf jeden Fall Kandidat, weil er sich auch, und das ist der Punkt, warum ich ihn zum Beispiel hier auf den Pivot gesetzt hat, sein Defensivverhalten als Pivot. Das ist die anderen Pivots, die wir gesehen haben, die waren auch mal hier und da ein bisschen faul. Diese Umschalt- und Rückzugsverhalten, die sogenannte Cobertura, ne, dieses Rückzugsverhalten. Wenn man das lernen will, sollte man sich Aytürk Getschim bei der deutschen Meisterschaft anschauen. Wunderbar Querpässe geschlossen, Zentrum geschlossen, Ayuda angeboten, Hilfe angeboten. Für mich defensiv der stärkste Pivot und aber im Offensiven eher ein falscher Pivot. Und von daher für dieses Team, im Top-Team, individual und gruppentaktisch sehr wertvoll für Offensive und Defensive. Deswegen Block 2, Aytürk Getschim,
Pivot. Okay. Kommen wir zu unserem Top-Pick, die Top-Spieler der deutschen Futsal-Meisterschaft. Nur mit den besten Spieler Deutschlands. Wollen wir es mal richtig dramatisch machen. Ja, weil ein Torwart passt ja auch. Ja, da haben wir unseren Nationalkeeper, der eindrucksvoll bewiesen hat, dass er zu Recht unsere Nummer 1 ist. Philipp Less hat für mich, klar, jeder Torwart hat mal vielleicht den Ball, wo er selber sagt, da hätte ich aber besseres Stellungsspiel oder standhafter sein müssen, aber durchweg im on average würde man sagen, im Durchschnitt in technisch, Stellungsspiel, Abwurf, am Fuß, Ansagen, mannschaftsdienlich, ja, wunderbar. Hat mir wunderbar gefallen, kann ich nur sagen. Sah gegen Mainz kurz unglücklich aus nach dem Einkick.
Oh ja.
Aber das war natürlich auch alles viel verdeckt. Das sieht dann komischer aus, als es tatsächlich ist, weil eben viel verdeckt ist. Und ganz klar war das für mich hier der Top-Keeper des Turniers, der da eben auch Weilimdorf da auch geholfen hat.
Ja, schon der kompletteste Keeper auf jeden Fall. Vor allem mit dem Impact auf die Mannschaft auch. Ne, da hast du Van Maasbommel, du hast auch einen Christian Wölfschneider, der Spielertrainer auch einen riesen Impact hat, aber dann hier und da Defizite im Vergleich zu Philipp Pless hat auf anderen Ebenen. Mhm. Philipp Pless hat einen riesen Impact. Ich habe ihn schon, also der ist ja wie so eine Bank hinten, sehr schwer zu überwinden im 1 gegen 1. Allerdings, und das ist nochmal ein Hinweis von mir, um nochmal dran zu erinnern, sollte man sich das Halbfinale nochmal anschauen, falls man die Möglichkeit hat, hat er zweimal richtig Glück gehabt. Einmal der 6 Meter, den er am Anfang verursacht, da hält er fest. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn da auch vielleicht mal eine rote Karte kommt, weil der hält, ne? Und der Spieler, der Ball ist ja schon auf der Torlinie gefühlt. Den muss er nur reindrücken. Also kein Spieler nochmal hinter ihnen. Also Notbremse in der Hinsicht, also Torverhinderung eigentlich. Also hätte man auch rot geben können. Und einmal, ganz knapp habe ich mir auch angeschaut, Handspiel außerhalb des Strafraums. Oh, da bin ich mir nicht ganz sicher gewesen erst. Ich will das auch nicht jetzt hier so knallhart sagen, aber zweimal Glück gehabt. Aber das musst du halt auch haben als Torwart. Das hast du halt manchmal, ne? So, und überragend insgesamt hat eine Situation, das Gegentor gegen Mainz nach dem Einkick, ja, abgefälscht, schwer zu halten, aber vielleicht in Topform hält er den. Hat aber auch eine Topform gehabt bei der deutschen Meisterschaft, muss man sagen. Man darf das Tor verzeihen, insgesamt sonst so viele Saves, das muss man einfach sagen, 1 gegen 1, sehr gut, sehr guter Mann, dient da auch dann auch im Offensiven, auch Angriffe, sogar Vorlagengeber zu Toren, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Auch am Fuß stark, den kannst du anspielen, der kann auch den Ball verteilen. Von daher, Kommunikator, komplettester Torwart.
Ja, da fällt mir ein, auch da hat man dann gesehen, dass der Chip über die Torwartschulter noch nicht im deutschen Futsal bei den Spielern drin ist, weil Bless macht eben die Kreuzstellung so gut. Da kommst du eigentlich nur mit dem Chip im richtigen Moment drüber, aber das haben wir auch, so eine Technik, die wir ganz selten noch im deutschen Futsal sehen. Ja, aber da muss man sagen,
Das können wir schon seit Jahren bejammern, dass die Abschlussqualität im deutschen Futsal noch nicht gut genug ist. Das wird erst durch die Bundesliga kommen. Dafür brauchen wir diese Torwartqualität, die ein Philipp Pless jetzt wo auf dem Weg ist, dass er wirklich auch richtig, also der hat auch noch Potenzial. Aber solche Torhüter wie Van Maasbommel brauchst du dann auch, die wirklich dann die Gegenspieler dazu zu provozieren, zu Anreize setzen, wo muss der Ball hin, wenn du nicht durchkommst. Und da ist der Chip über die Schulter, ganz wichtiges Mittel, 1 gegen 1, denkt unter die Latte, denkt nicht an den Tunnel, denkt nicht dran vorbeischieben, der muss hoch. Mhm. Und wenn er nah vor dir ist, geht's nur per Chip, per Lob, was auch immer. Aber so ein Torwart wie Philipp Pless, genau das ist es. Der zeigt auf mit der Technik, was ein Futsalspieler noch an Torschussqualität benötigt, hat er nachgewiesen, 1 gegen 1, kaum einer durchgekommen und zack, für mich Block 1, fertig.
So, mal weiter, fixo.
Fixo, für mich der stärkste Ala im Turnier. Im Finale so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, ich weiß es nicht, ob es Kraft war. Ono Saglam hat wirklich eine super Turnierleistung gehabt. Hat nur wenige Gegenspieler gehabt, die ihn wirklich im 1 gegen 1 Paroli bieten konnten. Übrigens einer, der ganz überraschend gleich noch kommt. Also jetzt nicht in diesem Block, aber der wird auch nochmal ernannt. Ja, für mich der kompletteste Fixo einerseits in der Offensive, ist einer, der Individualtechnik beherrscht, der macht die Ballattackierfinte, der kann Schuss finden, ist offensiv, hat einen riesen Trieb nach vorne, also auch sehr torgefährlich und gleichzeitig in der Defensive wahnsinniger Zweikämpfer, muss man einfach sagen, Zweikampfstatistik überragend und Ballgewinner und dann mit Ruhe am Ball. Das ist auch einer, der druckresistent ist, das brauchst du auf dem Fixhof, wenn du da angelaufen wirst und du hast keine Anspielstation, erstmal wirklich mit Ruhe am Ball, Körper dazwischen und
gute
halt.
Gute Blocks.
Ja. Ja. Für mich der beste deutsche Fixo. Mhm. Und wenn man sich die Fixos, die wir jetzt benannt haben in den Blöcken, auch mal vom Alter anschaut, etc., der mit dem größten Potenzial und damit beim Turnier auch der für mich überzeugendste Top-Team, Block 1, Fixo Ono Saglam.
Ja, absolut.
Hoffe, gerechtfertigt.
Ja.
Also. Dann machen wir weiter auf den. Wo willst du weiter? Du machst weiter.
Ich mach weiter. Ja, dann du kannst mehr über den Linken sagen. Ich sag mal was über den Rechten, auf rechten Ala, auch wenn er im Spiel meistens links Ala gespielt hat. Der Spieler des Turniers wahrscheinlich, weil er sein Team so stark gepusht hat nach vorne und mit Toren wie kein anderer Spieler. Für viele, die wahrscheinlich nicht so in der Futsal-Szene aus dem Nichts kamen, wer in der Szene ist, kennt ihn schon seit ein, zwei Jahren. Elias Saad, junger Mann, 21 Jahre alt, war eigentlich schon nicht mehr auf dem Plan wegen Fußball, wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht Futsal spielen können, weil er in der Regionalliga bei Norderstedt spielt. Aber ja, genau. Erstmal wissen wir nicht, aber in diesem Turnier, geile Technik, war der einzigste bei den Hamburger Panthers, welcher sich aus Pressing lösen konnte und nur so die Hamburg Panthers überhaupt in die Lage gebracht hat, sich relativ geschmeidig immer mit dem Chip über den Außenfuß beim Gegenaler super durchgetankt, dann ganz schneller Antritt. Ganz, ganz schneller Antritt. Er hat echt auf 3, 4, 5 Metern jeden abgenommen, sodass er sich vor die Leute schieben konnte und hat dann immer seinen Horizontallauf gemacht, der anscheinend so schnell war auch, dass er kaum verteidigt werden konnte, obwohl alle wussten, er macht immer diesen Horizontallauf. Sensationell. Wie viele Tore hat er gemacht? 3? Ja.
Hast du mal nachgezählt? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in jedem Spiel war er der beste Spieler seines Teams, so muss man es aber sagen. Warum? Ich kann ja mal die Kriterien nennen, die ich jetzt zum Beispiel da als wichtig empfinde. Du sagst schon, er ist druckresistent. Ich habe gerade auch gesagt, Onur Saglam ist auch druckresistent. Aber Elias Saad, wenn er keine Lösung findet, um einen Mitspieler zu finden, dann bricht der so durch, dass er die Verteidigungslinien des Gegners durchbricht. Der nimmt sich den Ball, zieht rein, hat so eine gute Ballbeherrschung, ist so schnell im Antritt und hat jeden Gegner, gegen den er gespielt hat, wirklich zur Verzweiflung getrieben und war bei jedem Spiel der größte Impact seines Teams. Und fand ich für mich ein überragender Spieler. Ich finde es total bitter und schade, dass er mit aller Wahrscheinlichkeit sich dem Fußball widmen wird und nicht dem Futsal, aber auch total verdient einer der Top-Spieler, wenn nicht der Top-Spieler, kommen wir gleich noch drauf, Block 1, Ala Elias Saad. Wir sehen aber auch keine Linksfüße, leider. Hier alle, die noch Bedarf füllen wollen, bitte füllt ihn mit Linksfüßen. Gut, kommen wir rüber auf den anderen Ala, linke Seite. Für mich auch wirklich eine sehr stabile Leistung und eine hohe Leistungsdichte. Sowieso unser Memos Söser, Rekordnationalspieler, hat beim Turnier gegen Hamburg, war eine ganz wichtige Stütze, schon auch der tragische Held, weil er den entscheidenden 10 Meter verschießt. Allerdings für mich insgesamt mit sehr starker Struktur, also sehr wirkte wie ein sehr erfahrener Ala. Keine Ballverluste, sehr gut, sehr mannschaftsdienlich und im richtigen Moment, zum Beispiel im Halbfinale mit der richtigen Einzelaktion. Auch weil wir haben ja gesagt, die Blöcke, man kann nicht immer sagen, ist das der Top-Block, der zweite Block. Wir haben die so zusammengestellt, weil wir wissen, Memos Söser und Onur Saglam beispielsweise zusammen durch die Nationalmannschaft spielen wunderbar zusammen. Und wenn wir jetzt sehen, dass Elias Saad und Onur Saglam so wunderbar, dann sehen wir hier einfach diese Dreier-Ebene. Onur Saglam, Elias Saad und Memos Söser, Block 1 der deutschen Futsal-Meisterschaft. Nationalmannschaft wäre es auch nicht schlecht.
Ich kann ihm nichts hinzufügen. Ja, Memos hat das gemacht für das, was wir ihn lieben. Er hat sogar noch mit dieser Mitteilung kämpfen müssen während des Turniers, was seine Leistung nochmal ein Stück anhebt, nämlich dass er zum TSV Weil-Imdorf wechselt. So, das war natürlich auch nochmal zu verkraften im Turnier und unter dem Aspekt umso erstaunlicher, dass er sich das dort hat nicht anmerken lassen. Und aufgrund der Zeit, wir hängen natürlich auch, kann man super viel erzählen über jeden einzelnen Spieler. Kommen wir zum besten Pivot für mich im Turnier. Wir haben das ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ja. Duras. Ja, Duras von Duras. Vom TSV Weil-Imdorf. Weil-Imdorf, ist egal. warum? Ja, also ist einer der wenigen Spieler, die eben mit dem Rücken zum Tor spielen können, die sich die Drehungen rausnehmen, die das Spiel deshalb vorne halten können und dann eben auch die Alas eben beim Nachrücken in Szene setzen können. Hat in entscheidenden Momenten dem TSV da im Finale absolut geholfen. Und da war Wegbereiter für diesen Sieg. Also da an Duras fehlt für mich in diesem Turnier kein anderer Pivot vorbei.
Nee, wenn ich einen wählen müsste für ein 3-1-System beispielsweise, wäre Duras wahrscheinlich meine erste Wahl aufgrund der Beobachtung. Aber im Halbfinale wie im Finale mit entscheidenden Treffern Sehr Pivot-like, im Halbfinale auch sehr gut mit dem Ball, dann den Abschluss gesucht. Im Finale mit diesem, ich sag mal, mit überm Fuß laufen, zack, oben in die Ecke nach dem Freistoß. Sehr präsenter Pivot, sehr auch wirklich sehr gut anspielbar auch. Der versucht genau richtig den Arm einzusetzen. Man merkt, er hat Erfahrung. Körperlich natürlich auch überragend, auf dem Pivot brauchst du halt eine körperliche Stabilität, wenn du den so spielen willst. Ne? Mhm. Oder auch die entsprechende Schwerpunktsetzung in der Technik. Das hat er alles und er hat einen guten Abschluss. Also von daher für mich auch wegen den Impact auch im Halbfinale und Finale hier mit Sicherheit der beste reine Pivot, den wir bei der Deutschen Futsalmeisterschaft gesehen haben. Genau. Definitiv. Und dann haben wir schon Block 1, Block 2, Block 3. Ich glaube, wir machen nochmal eine Grafik fertig im Nachgang, ne?
Ja, können wir mal posten, dann kannst du das jeder mal in Ruhe anschauen. Das ist eine gute Idee.
Genau.
Ja, was haben wir noch? Wir haben noch die Top-Picks. Also den Spieler des Turniers und den Jugendspieler des Turniers, oder?
Ja, wir haben ja die Daten nochmal genau angeschaut, haben uns dann mal die Kategorien nochmal angeschaut und wir haben dann auch gedacht, hey, wie viele junge Spieler, wir brauchen den Best Young Player. Wir brauchen den besten Torwart und wir brauchen den besten Spieler. Den besten Feldspieler. Aber Best Young Player war ganz wichtig. Da haben wir uns angeschaut.
Und der am besten auch noch unter 20 ist. Also ja, nicht Young 20. ist 24 oder so, ne? Sondern schon Nein. wirklich Young.
Ich habe auf U21 geachtet. Aber natürlich U20 wäre Bombe. Und was mir als erstes aufgefallen ist dann, Daniel, von der U19-Nationalmannschaft
war keiner da. Oh, wir müssen Gas geben. Also, 22 sind rum, Sebastian. Weiß, wir sind richtig in der Überzeit heute. Wir haben richtig Nachspielzeit.
Mach weg, dann das Elias Saad, der Fall Elias Saad, den machen wir anders später. Was ich sagen will ist, Best Young Player, wir haben weiter analysiert, wir haben im Halbfinale nur zwei Spieler gehabt, die Impact hatten aufs Spiel, die unter 20 waren. Ja? Zum einen hatten wir da, ich muss gerade kurz überlegen, wie der Name war, aber Ich habe ihn Michael Mellament, weil Michael wird mit EI geschrieben, deswegen habe ich gerade überlegt, wie er ausgesprochen wird. Michael Mellament, 19 Jahre von der TSG 1846 Mainz Futsal. War aber nicht auffällig, also es waren andere Spieler, die dort auffälliger waren, aber war einer von zweien unter 20, die wirklich gespielt haben. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir von MCA Futsal Club Sennestadt Suat Ak. 18 Jahre bei der deutschen Meisterschaft noch A-Junior. Der war nicht mal Herrenbereich. Und jetzt haben wir natürlich noch Elias Saad gehabt mit 21. Da kommen wir aber gleich noch später drauf. Wir haben noch eine andere Trophäe zu vergeben. aber jetzt hieß es, welcher war der Best Young Player mit welchem Potenzial? Dann haben wir ein bisschen recherchiert. Wir sehen Elias Saad beispielsweise, der geht in den Fußball. Okay. Michael Millerment, wie ich das verstanden habe, auch eher Richtung Fußball tendierend. Und Suat Ak, Informationen reingeholt. Konzentriert sich voll auf Futsal in Zukunft. Will Bundesliga spielen, hat voll Bock. Ich kenne den Jungen ja auch, aber ganz objektiv geschaut. Und vor allem habe ich mir das im Viertelfinale und im Halbfinale ganz genau angeschaut, was er gemacht hat. Der Junge ist individualtaktisch schon sehr weit, macht Fintas. Das hat sogar gegen Onos Saklam häufiger Finten eingesetzt. 1 gegen 1, kam gegen Onos Saklam durch oder wurde gefoult. Das muss man einfach mal mit als A-Junior dieses Selbstbewusstsein haben. Mit Ball, sehr ballsicher, ich habe gar keinen Fehlpass gerechnet, sehr pressingresistent, kann Struktur spielen und bis zum Tor, wirklich, also fragt Johnny Göde, der hat einiges draufgekriegt von Suat Ak und hat sogar Scorerbeteiligung, hat Vorlagen gegeben beim Turnier. Und deswegen haben wir geguckt, ja, welcher Junior ist da so, ne? Aber erschreckenderweise erstmal, U19-Spieler, wo sind sie? Aber hier ganz klar auch als Anreiz, ganz klar, Suat Ak, Best Young Player der deutschen Futsalmeisterschaft. Hat wirklich Top-Leistung für A-Junior-Jahrgang geleistet. Das ist Wahnsinn, also muss man einfach sagen. Da ist richtig viel Potenzial. Schaut euch den Jungen nochmal an. Super Spieler.
Ja, also wir brauchen wirklich junge Spieler. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, das Corona-Jahr hat uns 1,5 Jahre Jugendarbeit gekostet. Das werden wir ganz, ganz bitter merken in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahr. Dass da nichts nachgekommen ist, was jetzt erst wieder angetrainiert werden muss. Wird spannend sein, wie die Futsalstützpunkte dort das Ganze nochmal ranschieben, dass wir da Futter wieder ein bisschen ans Fleisch bekommen im Bereich des Jugendfutsals. Wir wissen, die Bundesliga wird im Ganzen nicht ohne einen Zwang zum NLZ nicht gerade sehr vorteilhaft gegenüberstehen, weil dann wieder junge Leute eher aus dem Ausland kommen. Also es wird spannend sein, dass solche Junge wie Ark auch nicht untergehen und im Futsalverein eine Heimat finden und Saad. Wird spannend. Also es war wirklich auch nicht so viel da. Okay, für mich absolut guter Wahl. Und kommen wir zum Spieler des Turniers.
Machen wir jetzt Torwart des Turniers. Dann kommen wir auch
Achso, haben wir ja letztendlich schon. Ich meine, beide sind ja in der Top, da bleibt ja nicht mehr so viel übrig, ne? Ja. Genau, wir haben Top-Torwart natürlich Philipp Bless genommen und Elias Saad, haben wir gerade schon gesagt, weil beide für ihre Teams entscheidend waren und die Teams da entsprechend auch weit getragen haben.
Formuliere es aus. Top, also der Best Goalkeeper, der beste Torwart des Turniers, Philipp Bless aus unserer Sicht. Alle Spiele beobachtet, sein Verhalten, die Torhüter beobachtet, verglichen. Für uns der stärkste Torwart. Und dann Elias Saad geschaut, wer hat den größten Impact auf den Turnierverlauf seines Turniers, wer hat die größten individualtaktischen Fähigkeiten, Pressing-Resistenz, mit Schwächen in der Defensive, aber in der Hinsicht, wie gesagt, 21 Jahre. Für uns der Spieler, auf den wir nicht verzichten hätten wollen in einem Team, weil er einfach diese Fähigkeiten hatte. Der Kommentator, der futsalfremd war hier und da, muss man auch sagen, hat es richtig bemerkt, Elias Saad war der Spieler des Turniers auch und der Spieler, der den Unterschied macht, der Unterschiedsspieler. Ich glaube, so häufig habe ich das selten gehört. Elias Saad, bester Spieler des Turniers.
Bitte bleib im Futsal. Elias, bitte bleib im Futsal. Alle Teams, bitte stürzt euch auf Elias Saad. Bitte macht ihm Angebote, damit dieser Junge im Futsal bleibt, weil so schnell kommt keiner nach in dem Alter. Das kann kaum einer aufholen. Ja.
Sehr schade, auch sehr bitter, dass er wahrscheinlich nicht im Futsal erhalten bleibt. Aber ich habe mir das angeeignet. Ich werde jetzt nicht darum bitten, dass sie ihn halten. Aber wäre cool, wenn er bleibt. Ja. Und wenn man nach dieser Leistung wäre er es auf jeden Fall wert. Das muss man einfach sagen.
Vielleicht müssen wir noch sagen, es gibt natürlich viele andere Spieler, die sich halt gar nicht zeigen können. Wir haben von Hohenstein kein Spieler, auch von 1894, beide nur ein Spiel gemacht, ist dann ganz schwer, jemanden weiterzunehmen. Da ist uns niemand aufgefallen. Wittig konnte sich nicht zeigen, ein Oliveira konnte sich nicht zeigen, rote Karte, so einen kann ich dann auch nicht da reinnehmen. Also da sind noch viele Spieler auch im Köcher, die natürlich hätten da genommen werden müssen. Also jeder hat dann noch seine individuellen Entscheidungen oder Teammitglieder. Man kennt noch andere Stärken als wir extern, ja, die das vielleicht stärker machen. Aber ich hoffe, wir haben da einen guten Überblick gegeben. Und jeder, kommentiert doch mal, wenn ihr auch noch weiter gesehen hättet und da weiter hochgesetzt hättet. Das waren unsere Prämissen.
Ja. Und, also wir haben, also das ist ganz klar, das ist unsere Auswahl jetzt. Die haben wir getroffen mit dem ganzen Wissen und mit den Videos, die wir hatten. Und wir haben alle Spiele gesehen. Ich habe sie sogar zweimal gesehen, um diese Analyse zu betreiben. Und ich muss sagen, nach den Kriterien, die wir aufwerfen, es gab sicherlich noch 3-4 Spieler, die hätten es auch verdient in diesen, Suat Ak beispielsweise ist ja nicht mal im Top-Team gelandet, aber ist der beste junge Spieler gewesen. Also es gibt noch 3-4 Spieler, die sicherlich auch es verdientermaßen geschafft hätten, aber auch einige Spieler, die man eigentlich da erwartet hätte, die aber nicht die Möglichkeit hatten, sich zu zeigen. Es ist einfach das Top-Team und die Top-Spieler dieses Turniers. So ist es. Das ist der Status quo, das ist der aktuelle Zeitpunkt, Deutsche Meisterschaft 2021.
Ja, so, jetzt haben wir schon jetzt ganz lange geredet. Ich würde sagen, die Fall, Elias Saad, schaffen wir in 5 Minuten noch abzuhaken, damit wir nicht zu lange.
Willst du das wirklich noch machen?
Wir können es euch auch verschieben. Ja, im Prinzip, der Fall ist ja leicht erklärt. Das Problem war, dass es die Regel gibt, dass rote Karten wettbewerbsübergreifend nicht zählen, sondern nur innerhalb eines Wettbewerbs. Daraufhin eben einige Teams, hier Sennestadt und auch 1894, die roten Karten aus dem letztjährigen Blasenturnier um die Deutsche Meisterschaft gezählt haben und auch eine E-Mail bekommen haben, eben vom DFB, dass diese Spieler gesperrt sind für dieses Turnier. Das waren, glaube ich, gelb-rote Karten, deswegen auf der Bank gelassen wurden. Elias Saad bekam jedoch im letztes Jahr eine rote Karte nach Notbremse, hat dann trotzdem gespielt. Es war während des Turniers dann kein Einspruch möglich. Hohenstein hat keinen Anspruch gestellt. Es war ja aufgrund auch dieser Zeit ganz schwer, eine Sportsberichtbarkeit einzubeziehen.
Genau, das heißt, das ist nicht möglich gewesen. Es wäre nach hinten geschoben worden im Laufe der Woche, wäre heute vielleicht entschieden worden.
Genau. Ja. Und die Hamburg Panthers haben wohl Dibner vom Hamburger vom Hamburger Fußballverband angeschrieben, der so eine Art Freigabe erteilt hat. Dann dieser das mit dem.
Das muss man alles so ein bisschen relativieren. Also wir können, wir haben viel Buschfunk, muss man auch sagen. Und ich glaube, ich habe da ganz gute Quellen jetzt gehabt und kann da gleich auch noch was zu erzählen und auch.
Nicht gleich, dann mach's jetzt. Wir sind schon bei einer Stunde 8.
Also genau. Also du hast schon richtig gesagt. Letztes Jahr Elias Saad, Viertelfinalniederlage gegen MCH. rote Karte wegen
Notbremse. Nicht wiederholen. Mach mal den Facts, die du raus.
Dann haben wir Informationen verlangt von HSV Panthers und uns wurde gesagt, sie haben ein Schreiben, welches bestätigt, dass der Spieler Elias Saad diese rote Karte, ja, rote Karte, gelb-rot, aber wegen der roten Karte die Sperre in der Regionalliga Nord abgesessen hat. Jetzt muss man erstmal definieren, was war das für ein Foul? Das kann man schnell machen. Rote Karte wegen Notbremse kann man einerseits als unsportliches Verhalten kennzeichnen, aber da es eine Grätsche war von hinten, durchaus auch als rohes Spiel. Und so wie die Hamburg Panthers das oder die HSV Panthers das geschildert haben, war es ein unsportliches Verhalten, was mindestens und dann auch in deren Sicht ein Spielsperre bedeutet. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um den Fakt, darf der Junge das in der Regionalliga Nord absitzen oder bei der Deutschen Meisterschaft? Und da gab es anscheinend ein Schreiben, das gesagt hat, er darf das in der Regionalliga und deswegen wäre er jetzt frei für die Deutsche Meisterschaft. Und das ist juristisch sehr grenzwertig gewesen. Da habe ich mich ja mal juristisch auch mit jemandem, der sich da richtig vom Fach ist, auseinandergesetzt. Und da steht es ganz klar unter Paragraph 4 der Rechts- und Verfahrensverordnung des DFBs nach einer roten Karte nur für Spiele der gleichen Wettbewerbsform gesperrt. So steht es dort. Das Absitzen in der Regionalliga Nord ist damit eigentlich nicht rechtmäßig gewesen. Das ist die Perspektive. Da die Regionalliga Nord unter dem Norddeutschen Fußballverband spielt, nicht aber unter dem Deutschen Fußballbund als Wettbewerb gilt. Also ist ein Qualifikationswettbewerb zum deutschen Meisterschaftskontext, aber nicht der Meisterschaft. In dem Schreiben, ich habe noch eins gesehen vom Sportgericht tatsächlich, da stand drin, er hat das im Meisterschaftsspiel abgesitzt. Und da ist die Krux, wurde mir vom Juristen gesagt. Sie haben also, die HSV Panthers haben das so vorgelegt, und auch wahrscheinlich im besten Wissen der Gewissen, im besten Gewissen und Wissen, dass das im Meisterschaftsspiel der Regionalliga Nord abgesetzt wurde. Und das hat der DFB akzeptiert, während es aber ganz klar eigentlich anders geregelt wird. Ne? Und das ist natürlich eine fragwürdige Situation, wie das zustande gekommen ist und so weiter und so fort, muss man besprechen. Mhm. Wenn, und das ist nämlich der beste Hinweis jetzt, denn da gab es die Rückmeldung vom DFB, wenn jemand Einspruch eingelegt hätte, wäre der wahrscheinlich durchgekommen, weil es eben diesen Paragraphen gibt, dass die gleiche Wettbewerbsform betroffen ist von einer roten Karte, unabhängig davon, ob es unsportliches Verhalten ist. Es ist rot, es ist der direkte Platzverweis und die Spielsperre mindestens ein Spiel. Und da hat der DFB den Hinweis gegeben, wenn jetzt ein Einspruch kommt, diese Information habe ich, ich will die Quelle nicht nennen, aber jemand, der sich damit dann mit den DFB-Verantwortlichen gesprochen hat, da kam die Rückmeldung vom DFB, wenn ihr jetzt Einspruch einlegt, dann spielen wir die Deutsche Meisterschaft zu Ende. Ja, aber dann geht der Einspruch durch, der HSV Panthers, der Spieler verliert die Spielberechtigung, so, und dann wird das Turnier annulliert. Und wer geht in die Champions League? Nicht der TSV Weilimdorf. Und damit verbunden wäre es tatsächlich Hohenstein gewesen, die dann, wenn Einspruch erfolgt hätte, in die Champions League gekommen sind. Also erstmal für mich Hut ab vor Hohenstein Ernsthal, dass sie keinen Einspruch eingelegt haben. Ja, wir haben ja die Krux, dass das auch wahrscheinlich, also das wäre erst heute oder so entschieden worden. Auch der MCR Sennestadt, weil auch hier nicht klar ist, für was wurde er gesperrt, weil der Spielbericht auch nicht einsehbar ist. Wurde er für rohes Spiel oder wurde er für unsportliches Verhalten? Was hat der Schiedsrichter angegeben? Das ist halt die weitere Frage. Auch Hut ab vor den MCH, die keinen Einspruch eingelegt haben. Und glücklicherweise, das muss man einfach sagen, glücklicherweise und verdienterweise hat der TSV Weilimdorf diese deutsche Meisterschaft gewonnen. Und wären die HSV Panthers Meister geworden, dann hätte man hier sicherlich nochmal drüber diskutiert, ne, ob das gerecht war. Und deswegen sollten wir dem neuen deutschen Futsalmeister TSV Weilimdorf für seine hochklassige Futsalarbeit bedanken, uns dafür bedanken. Denn mit seinem 3:1 Finalsieg gegen die HSV Panthers ist er ein gerechter deutscher Futsalmeister geworden. Ja. Und hat die Diskussion über die Ungerechtigkeit eines Spielereinsatzes, für die HSV Panthers auch an sich nichts können, weil sie haben ja die Bestätigung durch den DFB bekommen. Oder
ja, ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss echt sagen, die Panthers trifft keine Schuld. Es war ein Verbandsproblem, es war ein Missverständnis und eine Fehlkommunikation innerhalb des Verbandes. Man hätte es spätestens in der Auftaktbesprechung alles klären können bei der Deutschen Meisterschaft. Hier ist der Spieler, der ist zwar gesperrt, aber wir haben entschieden, er spielt doch und aus. Und das ist eben nicht erfolgt und das ist natürlich der Kritikpunkt, dass man sich da nicht abgestimmt hat oder da die Regelung entsprechend nicht, ja, weiß auch nicht, warum man sie nicht berücksichtigt hat, aber am Ende, es hat für den Ausgang des Turniers, nämlich wer ist deutscher Meister und mehr gibt es da nicht zu gewinnen. Es gibt nur einen Titel und das ist halt der Sieger. Ob Halbfinale, Viertelfinale, interessiert die Teams an sich, aber eigentlich hat es am Ende keine Relevanz für ein Ranking oder ähnliches. Von daher war das doch alles okay. Aber da muss man sich, glaube ich, hinterfragen, das würde ich jetzt sagen, wie kann das verhindert werden, vor allen Dingen in der Bundesliga.
Ja, genau.
Ähnliche Probleme. Wo sind die Unstimmigkeiten?
Ja. Jetzt, wenn du bei der deutschen Meisterschaft so eine rote Karte jetzt gekriegt hast, und das heißt, wo sitzt du die jetzt ab? In der Bundesliga oder kannst du das jetzt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga machen? Weil du bist ja nicht auf Bundesebene hier. Elias Saad hat sie nicht auf Bundesebene abgesessen, wo er sie gekriegt hat. Er hat sie auf Regionalebene dann abgesessen. Und das heißt, für Hohenstein, die eine rote Karte gekriegt haben jetzt beispielsweise, was heißt das für die? Was ist das für ein Präzedenzfall jetzt? Wir haben den Präzedenzfall. Mhm. Und vielleicht sollte sich Hohenstein darüber Gedanken machen, ob sie ihre Spieler nicht für die Bundesliga irgendwie freikriegen, indem sie einfach die zweite Mannschaft vorher ein bisschen kicken lassen und den da einsetzen auf die Spielerliste. Und das ist halt natürlich dann fatal, wenn man da die Turniergerichtsbarkeit nicht hat, sondern sich auf irgendwelche Schreiben verlässt. Da muss die Turnierleitung für mich nochmal reflektieren und das überprüfen, ob das nach Ordnung des DFBs in Ordnung ist. Nur weil der DFB oder irgendein Verband sagt, das ist in Ordnung, heißt das noch nicht. Es muss mit der DFB-Ordnung abgeglichen sein. Und da steht bei roter Karte gleicher Wettbewerb. Nichts anderes steht da. Und hier hätte man sicherlich nochmal diskutieren müssen, wie du schon sagst, vor dem Turnier eine Turniergerichtsbarkeit aussprechen müssen. Und fertig. Dann hätten wir am Ende nicht die Diskussion. Und die haben wir zum Glück nicht. Jetzt haben wir es kurz aufgeklärt. HSV Panthers haben das Schreiben gehabt, konnten es machen, weil das juristisch durchging und das ist auch so, deswegen kein Vorwurf an die HSV Panthers. Der DFB hätte hier mehr Acht geben müssen, dann hätten wir gar nicht so eine Frage stellen dürfen.